10. Januar 2014 in Bristol, England. Es ist ein grauer, regnerischer Tag, wie bisher jeder Tag in diesem Jahr. Ein Mann, Ende 30, sitzt an seinem Schreibtisch und fährt seinen Computer hoch. Er ist Videojournalist. Gestern hat er ein neues Erklärvideo für seinen Mathe-Channel auf YouTube hochgeladen. Heute will er das nächste vorbereiten. Wie jeden Tag öffnet er sein E-Mail-Postfach. Und auf einmal sind da unzählige neue Nachrichten. Von Mathematikprofessoren, Studierenden, Laien. Er scrollt rasch durch seinen Posteingang. Es scheint um das neue Mathe-Video zu gehen. Die Leute beschweren sich über einen angeblichen Fehler. Einige behaupten sogar, was da präsentiert werde, sei gar keine Mathematik. Das 7 Minuten und 49 Sekunden lange Video löst in der Mathe-Community einen einzigartigen Online-Streit aus, der sich über ein ganzes Jahrzehnt erstrecken wird. Das ist die Geschichte von Brady Herons YouTube-Channel Numberphile. Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Mein Name ist Caroline Breitschädel, ich hoste diesen Podcast und in dieser Folge wird's mal wieder spicy. Mathematiker Demian Nowell-Goos, Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und ich wollen nämlich über die erbitterte Kontroverse um ein YouTube-Video des Mathe-Kanals Numberphile sprechen. Numberphile ist einer der Top-Mathe-Channels auf YouTube. Wenn ihr euch für Mathematik interessiert, und davon gehe ich aus, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ihr Numberphile auch kennt. Der Kanal wurde im September 2011 von dem Videojournalisten Brady Heron gestartet und ist ziemlich schnell gewachsen. 2012 hatte er schon 100.000 AbonnentInnen, 2014 eine Million und mittlerweile sind es mehr als 6,5 Millionen Menschen, die Numberphile abonniert haben. Erst vergangenes Jahr wurde Heron außerdem mit der Christopher-Siemen-Medaille für herausragende Leistungen in der Vermittlung von Mathematik ausgezeichnet. Ebenfalls ein bekannter Mathematik-YouTube-Kanal ist Mathologer. Den gibt es seit 2015. Mit rund 950.000 AbonnentInnen hat auch Burkhard Polster, das ist der Mathematiker hinter Mathologer, eine beachtliche Followerschaft. Und mit dieser Reichweite im Rücken macht sich Mathologer dann über das kontroverse Numberphile-Video her. Aber dazu später mehr. Erstmal möchte ich von Manon wissen, um welches Mathe-Problem sich der Streit eigentlich dreht. Also, hi Manon, schön, dass du da bist.
Hi Caro.
Also Manon, was ist das Problem?
2011 lädt Numberphile ein Video hoch, in dem zwei Physiker beweisen wollen, dass eine unendliche Addition von Zahlen, nämlich 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 und so weiter, ein sehr überraschendes Ergebnis hat.
Mhm, ein Hot Take in der Mathe-Bubble also, der nicht einfach so abgenickt wird. Aber wir wollen uns natürlich das ganze Drama um dieses Video anschauen. Und dazu brauche ich selbstverständlich Demian virtuell an meiner Seite. Hallo Demian, auch schön, dass du wie immer mit dabei bist.
Grüß dich, Caro.
YouTube wird 2005 gegründet, 2006 für umgerechnet 1,31 Milliarden Euro an Google verkauft und 2007 beginnt die sogenannte Broadcast-Yourself-Ära. Broadcast Yourself ist YouTubes Aufforderung, eigenen Content zu erstellen, eben zu senden, statt nur zu empfangen, wie wenn man Fernsehen schaut oder Radio hört.
Genau, jede und jeder kann einfach was filmen, egal ob jetzt mit der Digicam oder später auch mit dem Smartphone und dann einfach hochladen. Es gibt keine großen Hürden und damit trifft YouTube einen Nerv. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. AmateurfilmerInnen können ihre Home-Videos präsentieren. Während des arabischen Frühlings, Anfang der 2010er Jahre, können Menschen auf YouTube unzensiert ihre Realität zeigen. Und somit wird YouTube auch als Protestplattform relevant. Und parallel dazu entstehen auf YouTube auch die ersten wichtigen Let's Play-Kanäle wie Ende 2010 PewDiePie.
Das sind Kanäle, auf denen GamerInnen Mitschnitte davon hochladen, wie sie ein Videospiel spielen. Und in diesen Let's Plays hört man dann nicht nur die Audiospur des Spiels, sondern auch den Live-Kommentar der Gamerin oder des Gamers beim Zocken.
Das YouTube-Publikum will authentischen Content und bekommt ihn auch. Die Nutzerzahlen wachsen und wachsen und YouTube wird somit immer relevanter. Und immer mehr Creator entdecken das Medium für sich.
YouTube ist halt echt niedrigschwellig. Du brauchst kein professionelles Setting, keine komplexe Vorbereitung, sondern filmst einfach drauf los. Wichtiger als teures Equipment und ein perfekt ausgeklügeltes Konzept ist, dass die YouTuberInnen, wie du gerade gesagt hast, ihren Content eben authentisch rüberbringen.
Und hier kommt nun Brady Herron ins Spiel. Er ist australischer Videojournalist, aber er lebt seit 2002 in England. Er arbeitet einige Jahre für die BBC und fängt dann parallel dazu an, Videomaterial auf YouTube hochzuladen. Daraus entwickelt sich 2008 erst der Kanal Periodic Videos mit Erklärvideos zur Chemie, dann 2009 der Kanal 60 Symbols mit Erklärvideos zur Physik und Astronomie. Und am 30. Oktober 2011 folgt mit Numberphile der Mathematik-Channel von Brady Herron. Da arbeitet er auch nicht mehr für die BBC, sondern macht in Vollzeit YouTube-Videos.
Es scheint also ganz gut zu laufen, wenn er sich damit jetzt selbstständig macht. Was sind das denn gerade am Anfang für Videos, die Herron für Numberphile dreht?
Die Struktur seiner Videos ist recht simpel. Zu sehen ist immer ein Mathematiker oder eine Mathematikerin oder auch mal ein Physiker oder eine Physikerin, der oder die möglichst leicht verständlich etwas über Mathe erzählt. Die Videos dauern zwischen 5 und 15 Minuten. Am Anfang handeln diese Videos, wie der Name Numberphile schon ein bisschen verrät, ausschließlich von Zahlen. Das erste Video dreht sich zum Beispiel um die 11 und erklärt, wie diese bei ISBN-Nummern benutzt wird. Im zweiten Video geht es um die 255. Und darum, warum das 80er-Jahre-Videospiel Pac-Man genau 255 Level hat.
Ah, okay. Also es geht um Fun Facts zu Zahlen.
Ja, schon. Aber auch um tiefgründigere Mathematik hinter den Zahlen oder hinter mathematischen Phänomenen. Also zum Beispiel um die Bedeutung von Primzahlen oder um mathematische Strukturen, die auftauchen, wo man sie halt nicht erwartet. Oder um mathematische Definitionen von Zahlen.
In der Vorbereitung auf unsere Ramanujan-Folge habe ich bei Numberphile auch zwei Videos über die 1729 gesehen, die Taxicab-Number. Und wenn unsere HörerInnen jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, möchte ich an dieser Stelle auf die Geschichte aus der Mathematik vom 22. April verweisen. Da haben wir über die besonderen Eigenschaften der 1729 gesprochen und über die popkulturellen Referenzen auf die 1729. Die werden bei Numberphile nämlich auch unter die Lupe genommen. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Aber zurück zu Numberphile. Was will Brady Herron denn mit seinem Kanal erreichen?
Also ich würde sagen, dass das Ziel ist, auch Nicht-MathematikerInnen für Zahlen und für Mathematik zu begeistern. Deshalb sind die Numberphile-Videos locker, lustig, ungeskriptet. Brady Herron will eine natürliche Atmosphäre schaffen.
Und das in einer Situation, die per se erstmal eine künstliche ist. Also die Situation des Filmens und Gefilmtwerdens. Die beschreibt Herron mit einem Augenzwinkern in seinem Vortrag, den er anlässlich der Verleihung der Christopher Seaman-Medaille hält.
Even for one of the world's best mathematicians, I think being filmed, it can be an intimidating experience. There's some guy, he's got a camera in your face, he's asking you questions, you don't know what question's coming next, he doesn't know anything about math, so he's asking silly questions.
Also man hört schon raus, er ist sehr selbstironisch. Er macht sich eher klein und gibt den MathematikerInnen und der Mathematik den größten Raum im Numberphile-Projekt.
Das Konzept ist, die Mathematikerin redet einfach drauf los und Brady hält die Kamera drauf und stellt manchmal auch Nachfragen. Und wenn die MathematikerInnen im Video Formeln aufschreiben, dann machen sie das nicht etwa auf einer Tafel, sondern auf braunem Papier.
Ah, ja, dieses braune Packpapier, das ist auch mir schon aufgefallen und das ist ziemlich iconic. Also das ist selbst schon zu einer Referenz geworden. Unter dem allerersten Preview-Video auf dem Numberphile-Kanal hat einer kommentiert, statt Numberphile-Preview hätte das Video Brown Paper Origins heißen müssen.
Numberphile hat inzwischen einen richtigen Wiedererkennungswert. Das ist wohl ein Grund für den Erfolg, ne? Und man erkennt allen Beteiligten immer ihren Enthusiasmus an. Gleichzeitig hat Numberphile einen hohen fachlichen Anspruch. Diese Mischung weiß die Mathe-Community sehr zu schätzen. Fast alle bekannten Mathfluencer, wenn wir dieses Wort gerade mal erfinden dürfen, in England, die selbst auch ganz oft erfolgreiche YouTube-Kanäle betreiben, sind mal bei Numberphile zu Gast gewesen.
Zum Beispiel der Wissenschaftsjournalist Simon Singh, der kam auch schon mal in einer Geschichte aus der Mathematik vor, und zwar in der über Pierre de Fermat.
Und auch anerkannte und preisgekrönte Mathematiker sind zu Gast, wie zum Beispiel Edward Frenkel, Terence Tao oder Cédric Villani, den unsere HörerInnen auch schon aus unserem Podcast kennen. Wir sehen also, Numberphile ist so beliebt, dass die gesamte britische Mathe-Community gerne dabei sein möchte.
Und dann lädt Brady Herron am 9. Januar 2014 sein 182. Mathe-Video auf dem Numberphile-Channel hoch. Das beginnt damit, dass der Physiker Ed Copeland ankündigt:
I'm going to give you an astounding result.
Astounding.
An astounding result.
So heißt auch das Video. Astounding, also erstaunlich. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus und so weiter ergibt minus 1 Zwölftel. Der Titel ist schon ein kleines bisschen Clickbait, richtig? Vor allem für ein Mathe-Video.
Wobei ich das Ergebnis auch sehr erstaunlich finde, also oder finden würde.
Ja, schon. Also das würde wohl jeden intuitiv erstmal so gehen, oder? Mhm. Auch Brady Herron. Im Intro des Videos präsentieren Ed Copeland und ein weiterer Physiker, Tony Padilla, erstmal das Problem.
So I'm just going to write down a little sum and we're just going to see what answer it gives.
1 + 2 + 3 + 4 +
and I include all the natural numbers, so all the way up to infinity. So what do you reckon the answer to this is, Brady?
Well, I would say it would tend towards infinity.
Yeah, that makes sense, doesn't it?
The answer to this sum is, remarkably, minus a twelfth.
Also Padilla und Copeland beginnen, natürlich jeweils auf braunem Packpapier, die unendliche Summe 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter aufzuschreiben und fragen dann Brady Herron, was er vermutet, was das Ergebnis ist.
Und er sagt, naja, also das Ergebnis wird wohl Richtung Unendlichkeit gehen.
Ja, das würde ich auch denken. Na klar, je mehr Zahlen ich dazu addiere, desto größer wird der Gesamtwert. Und wenn ich bis in die Unendlichkeit Zahlen addiere, dann kann das Ergebnis ja eigentlich auch nur unendlich sein.
Und Padilla verkündet dann aber die erstaunliche Lösung. Die soll nämlich minus ein Zwölftel sein.
Und das ist eigentlich nicht vorstellbar.
Herron selbst hat damit auch so seine Probleme.
Tony, if I got a calculator out and wrote 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and I sat here until the end of everything and then pressed equals, would I get minus a 12?
What do you mean the end of everything? You can't do it to the end of everything, can you?
Okay, also das ist kein Ergebnis, das ein Taschenrechner ausspucken könnte, weil es eben nicht möglich ist, bis in die Unendlichkeit Zahlen einzutippen.
So, see, the point is, I know this looks like a bit of mathematical hocus-pocus sort of thing, but actually, in truth, it's not. And I'll tell you why we know it's not. We know it's not because of physics, because these kinds of sums appear in physics. And in physics, we don't get infinite answers.
Einerseits sehe die Rechnung aus wie mathematischer Hokuspokus, aber andererseits tauche dieses Ergebnis in der Physik auf. Und in der Natur gäbe es nun mal keine messbaren Unendlichkeiten. Er sagt quasi, das Ergebnis ist so, weil es so sein muss.
Die beiden Physiker führen natürlich auch noch Berechnungen durch. Manon geht drauf noch näher ein. Aber ja, Padilla sagt, dass das Ergebnis minus ein Zwölftel stimmen muss, weil es zum Beispiel in der Stringtheorie benutzt wird. Um auf minus ein Zwölftel zu kommen, wenn man unendlich 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter rechnet, muss man allerdings eine sehr komplexe Theorie anwenden. Padilla und Copeland präsentieren deshalb im Video eine extrem vereinfachte Erklärung.
Risky. Das ist ja eigentlich abzusehen, dass solche Ungenauigkeiten in der Mathe-Community wohl auf Widerspruch stoßen.
Und die Kommentarspalte unter diesem Video füllt sich auch schnell mit Kritik. Zum Teil äußern die Leute sachlich ihre Zweifel am Ergebnis, aber viele, viele werden sehr persönlich. Zum Beispiel werden die Physiker Padilla und Copeland, die im Video die Mathematik erklären, diskreditiert. Folgendes schreibt die Mathematikerin Cathy O'Neill etwa auf ihrem Blog mathbabe.org, im Original natürlich auf Englisch. Das Originalvideo ist grauenhaft und hätte ohnehin niemals so viel Aufmerksamkeit bekommen dürfen. Ich sage das, weil es so schlecht umgesetzt wurde, dass es letztendlich das grundlegende Verständnis der Öffentlichkeit für Mathematik und insbesondere für positive und negative Zahlen zerstört. am schlimmsten im ganzen Numberphile-Video findet Cathy O'Neill den folgenden Satz von Padilla.
I was trying to come up with an intuitive reason for this. And I just couldn't, to be honest. It's just, you have to do the mathematical hocus pocus really to see it.
Da sagt Padilla nochmal, dass er einfach keine intuitive Erklärung für das Ergebnis gefunden hat. Und dass man schon ein bisschen mathematischen Hokuspokus betreiben müsse, um das Ergebnis herleiten zu können.
Und Cathy O'Neill findet, hier ein Zitat nochmal, alles, was Hokuspokus ist, ist genau genommen keine Mathematik. Und Leute, die das nicht verstehen, sollten keine Mathematikvideos für die Öffentlichkeit produzieren.
Ganz schön drastisch, vor allem das so als impliziten Vorwurf zwei renommierten Physikprofessoren gegenüber zu formulieren.
Viele pflichten ihr bei, werden teilweise richtig beleidigend und fordern, dass Numberphile das Video löschen soll, weil es gravierende Fehler hat. Vor allem eine Gruppe scheint sich vom Video provoziert zu fühlen. Mathe-Dozenten und ihre Studis, die gerade mit klassischen Methoden unendliche Summen lernen. Die Theorie, die im Numberphile-Video benutzt wird, gehört nicht zu diesen klassischen Methoden und kann sehr schnell zu falschen Schlüssen führen, wenn man kein versierter Mathematiker ist. Dozenten wittern die Gefahr, dass Studis mit dem Video verwirrt werden und Fehler machen könnten.
Was ja, wenn man seine Informationen ungeprüft aus sozialen Netzwerken bezieht, tatsächlich ein Risiko sein kann. Und je größer deine Reichweite, desto größer ist ja auch irgendwie die Verantwortung, die du hast.
Und je größer die Reichweite, desto größer auch der Shitstorm, wenn du einen Fehler machst, nicht wahr? Und bei rund 1 Million Numberphile-Abonnenten 2014, da kommen nach der Veröffentlichung des kontroversen Videos viele kritische Stimmen zusammen. In den YouTube-Kommentaren und in Brady Herons E-Mail-Posteingang. Am 12. Januar, also 3 Tage nach der Veröffentlichung des ursprünglichen Videos, schreibt er einen Blogpost, in dem er versucht, auf alle Kritikpunkte einzugehen. Dort verlinkt er auch noch ein zweites Video im Kanal zum gleichen Thema mit weiterem Videomaterial. 21 Minuten mit Second Proof and Extra Footage sollen die Zweifel an Beweis beseitigen.
Dann müsste sich die wütende Mathe-Community doch eigentlich bald beruhigen. Shitstorms haben doch meistens nicht so eine lange Halbwertszeit.
Naja, kommt drauf an. Also am 3. Februar 2014 springt die New York Times noch auf den Zug mit auf. Im Artikel mit dem Titel In the End, it all adds up to -112 greift Wissenschaftsjournalist Dennis Overby das Thema auf. Und das ruft dann wieder neue Menschen mit mathematischen oder physikalischen Background auf den Plan. In Foren wie Math, Stack Exchange kommt es zu langen Diskussionen, ob man das Ergebnis so herleiten darf, ob es richtig oder falsch ist. Und das Originalvideo bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Nach 3 Wochen wurde es schon 1,5 Millionen Mal angesehen. Und weil die Empörung nicht abreißt, erscheint bei Numberphile 2 Monate später noch ein neues, drittes Video zur unendlichen Summe mit noch einem etwas anderen Zugang.
Ja, Brady Herron versucht wirklich alles in seiner Möglichkeit Stehende, um die Kontroverse irgendwie einzufangen. Und dann wächst auch endlich etwas Gras über die Sache. Aber, um hier im Bild zu bleiben, ein paar Jahre später holt jemand die Sense raus und mäht nochmal ordentlich drüber und wirbelt dabei auch wieder mächtig Staub auf.
Genau, am 13. Januar 2018, also 4 Jahre nach dem Originalvideo von Numberphile, lädt nämlich der Mathematiker Burkhard Polster auf seinem YouTube-Kanal Mathologer ein Reaktionsvideo hoch.
You all like Numberphile, right? Me too. Except for this one video over there, in which they prove the infamous identity 1 plus 2 plus 3 plus etc. is equal to -112. Using some simple algebra that even kids in primary school should be able to follow.
Es ist die nächste Eskalationsstufe in diesem Streit. Mathologers Video heißt ziemlich provokant Numberphile versus Math. The truth about 1 plus 2 plus 3 equals -112.
Unfortunately, pretty much every single statement made in this video is wrong. And by wrong, I mean wrong in capital letters.
Mathologers Kritik am Numberphile-Video dauert fast 42 Minuten und ist laut Polster eine Erklärung, wie man es hätte richtig machen können.
Ja, wäre ja eigentlich nichts dabei. Sich gegenseitig respektvoll zu korrigieren, ist im Wissenschaftsbetrieb an sich ja nicht ungewöhnlich. So entwickeln sich die Wissenschaften ja auch weiter. Aber die Betonung liegt halt auf respektvoll.
Ich will Numberphile auch nicht von sämtlichen Fehlern freisprechen. Ja, im ersten Video ist ein komplexes Thema zu sehr vereinfacht worden. Wichtige Details sind verloren gegangen. Aber zu sagen, Numberphile beweist hier etwas mit Mathematik auf Grundschulniveau und trotzdem sei jede einzelne Aussage falsch in Großbuchstaben, das ist schon eine ordentliche Spitze.
Mhm.
Und man muss dazu sagen, Mathologer ist ein YouTube-Kanal, auf dem Polster komplexe mathematische Themen mit viel Detailtiefe präsentiert. Der Anspruch an seine Videos ist also ein ganz anderer als der von Numberphile. Die Mathologer-Videos sind geskriptet, im Schnitt deutlich länger und sprechen ein mathematisch reiferes Publikum an. Und Mathologer legt sehr großen Wert auf eine mathematisch strenge Beweisführung.
Also mathematischen Hokuspokus wird man bei ihm wohl nicht finden.
Genau, dafür würde er wohl sein Hemd ins Feuer legen. Er ist der Überzeugung, dass Numberphiles vereinfachte, leicht schluddrige Beweisführung in der Causa unendliche Summe gleich minus ein Zwölftel bis heute großen Schaden in der Mathe-Community anrichtet.
6 million views later and the comment sections of all math YouTubers are being inundated by confused 1 plus 2 plus 3 comments that are a direct consequence of this video. For mathematical public relations, it's a disaster.
Er sagt, Numberphile hätte die NutzerInnen mit dem Originalvideo total verwirrt und das sei eine Katastrophe für die mathematische Öffentlichkeitsarbeit.
In einem YouTube-Kommentar wirft der Numberphile auch vor, dass das Video online geblieben ist, obwohl Numberphile ja wisse, wie viel Schaden es anrichte. Er schreibt sogar, er habe sein Video extra gedreht, damit Numberphile das Video offline stellt. Das finde ich schon ein kleines bisschen grenzwertig.
Mhm. Mathologer teilt also ordentlich aus. Okay. Und ja, was bietet er denn selbst? Ist er der Heilsbringer in dieser YouTube-Kontroverse, als der sich so ein bisschen versucht zu inszenieren?
Also seine Erklärungen sind einleuchtend und verständlich. Ich kann wenig daran kritisieren. Das Video wird von vielen als endgültige Antwort aller Fragen zum Thema 1 plus 2 plus 3 etc. gleich minus ein Zwölftel angesehen. Aber ich finde das Video auch unnötig konfrontativ, muss ich sagen. Mir ist es richtig unangenehm, das Video anzuschauen, weil Mathologer so hart gegen Numberphile frontet. Es ist eines der wesentlichen Merkmale des Videos, dieses sich über Numberphile lustig machen. Das hört man hier auch nochmal ganz gut.
Again, as it was presented by Numberphile, all this is nonsense and worth zero marks.
Or less.
Or less. This is not mathematics. Don't use it, otherwise you'll burn in mathematical hell.
Und das ist niemandem sonst übel aufgestoßen, dass Mathologer so über Numberphile ja, herzieht?
Naja, also das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Einige empfinden den Ton von Mathologer ebenfalls als sehr aggressiv. Andere pflichten Mathologer aber auch bei, dass sie den Ton angemessen finden. Also nicht nur diese Rechnung 1 plus 2 plus 3 etc. gleich minus ein Zwölftel scheint die Mathe-Community zu spalten, sondern auch der Streit, der sich daran entfacht und wie er geführt wird.
Brady Herron selbst hat sich, glaube ich, nie zu dem Streit geäußert, außer in diesem einen Blogpost, in dem er nochmal alle Quellen sammelt. Was ist denn mit den Experten im Video?
Also, Tony Perdille hat das Video vom Mathologer kommentiert. Er schreibt, dass er es sehr frustrierend und enttäuschend findet, dass das Numberphile-Video so hart angegangen wird. Und er verweist nochmal auf das Second Proof and Extra Footage-Video, in dem Perdille und Copeland die Rechnung ausführlicher erklären. Und dann vergehen noch einmal 6 Jahre.
We're going to go back to a dark place, Brady. A very dark place. A place we haven't been to for about 10 years. We're going back to minus a 12.
Am 16. Februar 2024, also gut 10 Jahre nach dem ersten Numberphile-Video zu dieser unendlichen Summe, erscheint noch ein Video mit Tony Perdille auf dem Numberphile-Channel zum gleichen Thema.
Es klingt so, als hätte ihn dieser Shitstorm damals echt mitgenommen, wenn er so vom Dark Place spricht, wenn auch mit ironischem Unterton.
So, right, so this is, you know, we upset a lot of people, Lots was said. Some of it was fair, some of it was a load of rubbish.
Ja, schon. Ich glaube auch, dass dieser Shitstorm, der 2014 beginnt und 2018 nochmal so richtig hochkocht, dass der die Numberphile-Beteiligten wirklich belastet hat, weil sie auch so persönlich angegriffen wurden. Aber es scheint genug Zeit vergangen zu sein, dass Padilla jetzt milder auf diesen ausgearteten Streit gucken kann.
I don't want to go into too much detail about my feelings about that, but we created a bit of controversy, but we also got a lot of people interested in these sort of questions. So I think it was worth doing.
Padilla reflektiert, dass Brady Herron, Ed Copeland und er eine kleine Kontroverse mit ihrem ersten -1/12-Video ausgelöst hätten. Ja, das kann man wohl so sagen.
Und dann sagt er noch, dass Numberphile aber auch viele Leute neugierig gemacht hätte, sich mit solchen Mathefragen zu beschäftigen. Ich habe sogar in einem YouTube-Kommentar gelesen, dass jemand wegen des Originalvideos angefangen hat, Mathe und Physik zu studieren. Dafür hätte sich die Kontroverse am Ende doch gelohnt, resümiert Padilla. Und das ist, finde ich, ein starkes Fazit.
Numberphile hat den Shitstorm um das YouTube-Video von 2014 überstanden. Bis heute sind das erste Video und alle Follow-ups zur unendlichen Summe von Numberphile online. Wenn man sich alle hintereinander anschaut, dann durchlebt man so eine regelrechte Zeitreise. Mit Demian habe ich über die Reaktionen auf das Video gesprochen. Zum Teil berechtigte Kritik, zum Teil aber auch gezielter Affront gegen Tony Padilla, Ed Copeland und Brady Herron. Und mit Manon möchte ich jetzt nochmal inhaltlich in das Numberphile-Video einsteigen, das die Kontroverse ausgelöst hat. Denn Manon hat sich auch intensiv mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt und einen Spektrum-Artikel darüber geschrieben, der ist übrigens in den Shownotes verlinkt. Also Manon, worum geht's jetzt unterm Strich eigentlich so mathematisch?
Es geht im Video um eine scheinbar absurde Rechnung. Ist die Summe aller natürlichen Zahlen, also 1 plus 2 plus 3 plus 4, wirklich gleich -1/12?
Ich habe ja ganz am Anfang der Folge schon gesagt, dass mir das auch reichlich komisch vorkommt, so vielen anderen auch. Es scheint ja was dran zu sein. Was, das erklärst du uns gleich. Aber eigentlich denkt man intuitiv, dass die Summe immer größer wird mit jeder Zahl, die addiert wird, also mit jedem weiteren Summanden.
Und es stimmt auch. Angeblich hat der deutsche Mathematiker Carl Friedrich Gauss, zu dem wir ja auch schon eine Podcast-Folge hatten, schon als Kind erkannt, was rauskommt, wenn man die Zahlen 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis zu einer bestimmten Zahl n summiert. Das Ergebnis ist n mal n plus 1 halbe. Das heißt, wenn ich alle Zahlen von 1 bis 100 summiere, dann ist das Ergebnis 100 mal 101 halbe, also 5050.
Und wenn ich also die ersten 1000 Zahlen summieren möchte, muss ich also entsprechend 1000 mal 1001 halbe rechnen. Und mein Taschenrechner spuckt da als Ergebnis 500.500 aus.
Je mehr Zahlen du addierst, desto größer das Ergebnis, genau. Und die Videos drehen sich ja jetzt um die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich unendlich viele natürliche Zahlen addiere?
Aus vergangenen Podcast-Folgen, zum Beispiel als es um Georg Cantor oder um Leibniz und Newton ging, habe ich mitgenommen, Unendlichkeiten sind immer ein bisschen heikel, die führen oft zu Schwierigkeiten.
Auf jeden Fall. Sobald es um Unendlichkeiten geht, dürfen wir halt nicht mehr auf unser Bauchgefühl vertrauen. Wenn Unendlichkeiten im Spiel sind, gibt es immer wieder super unerwartete Ergebnisse in der Mathematik. Und so auch hier. In ihrem Video erklären die Numberphile-Leute, dass, wenn man alle Zahlen von 1 aufsteigend addiert, nicht wie erwartet jetzt unendlich rauskommt, sondern -1/12. Und das scheint super komisch, aber das Ergebnis lässt sich begründen. Dafür muss man aber ein bisschen tiefer in die Mathematik einsteigen.
Da ist jetzt also mit Blick auf Numberphile die Frage, wie tief kommt man denn in gut 7 Minuten Video?
Ganz genau. In 7 Minuten kann man nur begrenzt Mathematik unterbringen. Vor allem, wenn man ein breites Publikum damit ansprechen möchte. Deswegen versucht Numberphile in diesem Video, das Ergebnis intuitiv zu begründen.
Vielleicht wiederhole ich mich, aber meine Intuition sagt da was anderes voraus.
Das auf jeden Fall. Das sagen die Numberphile-Leute auch selbst. Aber sie versuchen, ohne allzu hochtrabende Mathematik, das komische Ergebnis irgendwie zu erklären. Also so, dass es theoretisch jeder intuitiv verstehen können soll.
Ich habe das Video ja auch angesehen und ich fand es echt sympathisch erklärt, aber verstanden habe ich die Rechnung nicht.
Sie gehen ja leider auch nicht sorgfältig vor und argumentieren an der einen oder anderen Stelle etwas wischiwaschi. Aber ich kann versuchen, ihre Idee grob zu vermitteln.
Ja, bitte. Das hilft mir vielleicht auf die Sprünge.
Also, der erste Punkt, der für Verwirrung sorgen kann, ist, dass sich die Numberphile-Leute erstmal drei verschiedene Summen angucken.
Aha, was hat es damit auf sich? Es geht ja nur um die 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter. Was haben die anderen Rechnungen damit zu tun?
Um irgendwie auf die minus 1 Zwölftel zu kommen, müssen Padilla und Copeland zwei weitere unendlich große Summen nehmen, die sie dann anschließend mit 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter irgendwie verrechnen. Also die beiden anderen Summen sind wie so eine Art Hilfsmittel.
Mhm.
Und die erste Summe lautet 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 und so weiter. Die zweite Summe ist 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 und so weiter. Und die dritte ist die eigentliche Summe, an der wir interessiert sind. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter.
Mhm.
Und dann rechnen Sie mit diesen drei Summen herum. Also zum Beispiel addieren Sie die eine Summe zur anderen oder ziehen sie voneinander ab und multiplizieren die noch mit Zahlen und so weiter. Und am Ende kommen Sie zum Ergebnis, dass 1 plus 2 plus 3 plus 4 gleich minus 1 Zwölftel sein muss.
Also ich kann mir das leider immer noch nicht so ganz vorstellen.
Ja, die einzelnen Rechenschritte lassen sich im Podcast auch super schlecht erklären. Aber Padilla und Copeland versuchen alles mit Grundrechenarten zu rechtfertigen. Also sie addieren die eine Summe zu der anderen, sie schauen sich das Ergebnis dann an und rechnen dann weiter. Sie versuchen so, die Rechenschritte auch für Menschen, die nicht besonders viel mit Mathe am Hut haben, irgendwie nachvollziehbar zu machen.
Mhm. Ja, also ich war ja ehrlich gesagt ziemlich verwirrt. Beim zweiten Gucken habe ich dann grob verstanden, was Copeland und Padilla da machen, aber nicht so sehr, warum sie das machen.
Ja, es wäre wohl besser gewesen, wenn sie ihre Berechnungen ein bisschen ausführlicher erklärt hätten. Denn auch Leute, die sich richtig gut mit Mathematik auskennen, kritisieren das Video, wie wir ja schon gehört haben. Weil viele der Rechenschritte, die Copeland und Padilla machen, sind schlicht falsch.
Na klar, deshalb konnte ich ihnen nicht folgen. Das war der einzige Grund. Copeland, Padilla, das kann man doch so nicht machen. Aber ja, was genau haben sie denn jetzt falsch gemacht?
Ja, also die Summen, mit denen sie arbeiten, also wie 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 und so weiter. Die haben gar keinen richtigen Grenzwert. Also das bedeutet in diesem Fall, dass das Ergebnis der Summe immer zwischen 1 und 0 schwankt, je nachdem, ob ich jetzt eine gerade Anzahl an Summanden addiere oder eine ungerade.
Weil 1 minus 1 ist 0, 1 minus 1 plus 1 ist aber 1, 1 minus 1 plus 1 minus 1 ist wieder 0 und so weiter. Okay, ja, okay, ich verstehe. Mhm.
Und wenn du jetzt unendlich viele plus 1 und minus 1 addierst, kommt dann 0 oder 1 raus?
Boah, nichts von beidem oder irgendwas dazwischen, würde ich sagen. Aber wenn es unendlich weitergeht, keine Ahnung.
Und auch Mathematikerinnen und Mathematiker können das nicht so einfach beantworten. Deswegen sagen sie, dass eine solche Summe divergent ist. Und das Blöde ist, mit divergenten Summen darf man nicht ohne weiteres so schöne Berechnungen machen, wie im Numberphile-Video zu sehen ist.
Das heißt, ihre Rechnung und damit auch das unintuitive Ergebnis von minus 1 Zwölftel ist falsch?
Jein. Also die Berechnung, die Padilla und Copeland im Video vorstellen, die ist halt nicht wirklich richtig. Aber ich muss dazu sagen, das wissen sie selbst ja auch. Und deswegen verlinken sie ja im kurzen Video ein längeres, 21-minütiges Video mit Bonusmaterial, in dem sie den Beweis genauer erklären. Aber dieses Video scheint Burkhard Polster nicht wirklich zu beachten.
Burkhard Polster, haben wir schon gesagt, der Mathematikprofessor, der den YouTube-Kanal Mathologer betreibt und auf das Numberphile-Video reagiert. 4 Jahre nach Erscheinen.
Inhaltlich geht er auf die mathematischen Schwachstellen des Numberphile-Videos ein. Aber wie Demian schon betont hat, Mathologer lässt echt kein gutes Haar in dem Video. Und das, obwohl es ja wie gesagt das Bonusmaterial gibt, das er einfach ignoriert.
Und was sagt Mathologer zum Ergebnis der Berechnung von 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter?
Er betont direkt am Anfang, dass die unendliche Summe, wie erwartet, unendlich ergibt und nicht minus 1 Zwölftel.
Hm.
Aber 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter lässt sich auf jeden Fall mit minus 1 Zwölftel in Zusammenhang bringen. Das erklärt er auch. Aus seiner Sicht geht Numberphile aber viel zu weit damit, wirklich von der Gleichheit zu sprechen. Und um jetzt fair zu sein, das scheint in der Mathematik generell eher eine Definitionsfrage zu sein. Wenn man in der Community herumfragt, gibt es einige, die es wie die Numberphile-Leute sehen und sagen, klar, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter ist auf jeden Fall minus 1 Zwölftel. Und dann gibt es andere, die meinen, nee, das kann man auf gar keinen Fall so sagen.
Und was ist diese seltsame Verbindung zwischen 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter und minus 1 Zwölftel?
Also auf diese Verbindung kommt man, wenn man sich eine ganz bestimmte Funktion anschaut, die sogenannte Zeta-Funktion.
Von der habe ich tatsächlich das allererste Mal gehört, als ich vergangene Woche im Numberphile-Mythologer-Rabbit-Hole versunken bin. Was ist diese Zeta-Funktion?
Der berühmte Mathematiker Leonhard Euler, zu dem wir ja übrigens auch mal eine Podcast-Folge machen sollten, hat die Funktion vor rund 300 Jahren eingeführt. Damals zu einem ganz anderen Zweck. Aber ich sag dir erstmal ihre Definition, die man übrigens auch nicht in der Schule lernt, also ist jetzt auch nicht verwunderlich, dass du sie nicht kennst. Zeta, das ist der griechische Buchstabe, also Zeta von S ist gleich 1 durch 1 hoch S plus 1 durch 2 hoch S plus 1 durch 3 hoch S plus 1 durch 4 hoch S und unendlich so weiter.
Das macht mich jetzt noch nicht schlauer. Also worin besteht jetzt der Zusammenhang zu unserer unendlichen Summe 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 und so weiter?
Wenn du jetzt für S gleich minus 1 einsetzt, kommt diese unendliche Summe heraus, weil 1 durch 1 hoch minus 1 ist einfach nur 1. Okay. Mhm. Aber 1 durch 2 hoch minus 1 ist 2. Und 1 durch 3 hoch minus 1 ist 3. Also man bildet immer den Kehrwert der Brüche, wenn s gleich minus 1 ist. Und dann hat man eben diese unendliche Summe wieder raus.
Ah, ja, okay. Und am Ende steht dann da halt Zeta von minus 1 gleich 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter. Aber was haben wir dadurch jetzt gewonnen?
Also die Zeta-Funktion wurde in den vergangenen Jahrhunderten mega gut untersucht. Vor allem, weil sie mit Primzahlen zusammenhängt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es sind auf jeden Fall super viele Werte der Zeta-Funktion bekannt. Zum Beispiel kann man die Zeta-Funktion von minus 2 ausrechnen und auch die Zeta-Funktion von minus 1,5 und auch die von minus 1,25.
Und an der Stelle minus 1? Denn genau da wollen wir den Wert ja herausfinden, oder? Denn das müsste dann doch auch das Ergebnis unserer unendlichen Summe sein.
Ja, Zeta von minus 1 ist leider nicht bekannt. Bitte. Aber jetzt stell dir vor, du würdest alle bekannten Werte von Zeta für verschiedene S auf einem Blatt Papier aufzeichnen, also in Koordinatensystemen. Die Punkte beschreiben dann so eine Kurve, die immer näher an die minus 1 heranreicht, ohne den Punkt aber wirklich zu erreichen. Also die Kurve hört ganz kurz davor auf. Und indem du die Kurve verlängerst, also quasi rätst, wie sie jetzt weiterverlaufen würde anhand des vorherigen Verlaufs, kannst du den Wert bei minus 1 ermitteln.
Und was kommt dann dabei heraus? Ich habe so eine kleine Vorahnung.
Folgt man der Kurve, sollte der Wert von Zeta bei minus 1 exakt minus 1 Zwölftel sein.
Mhm. Und wenn Zeta von minus 1 gleich die unendliche Summe ist, bedeutet das, diese unendliche Summe ist gleich minus 1 Zwölftel.
Und das erklärt Polster im Mythologer-Video sehr gut. Aber die Numberphile-Leute erklären das in ihrem Bonusmaterial auch, wenn auch etwas weniger detailliert. Im Prinzip bleibt also nur noch die Frage offen, ob man jetzt wirklich sagen kann, dass 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter gleich minus 1 Zwölftel ist oder ob 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter nur mit minus 1 Zwölftel zusammenhängt.
Und was würdest du sagen?
Also es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass es angebracht ist, hier von der Gleichheit zu sprechen. Denn erstaunlicherweise taucht die Summe 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter in physikalischen Berechnungen auf. Wenn man das Verhalten von winzigen Quantenteilchen vorhersagen will, dann muss man in theoretischen Berechnungen die Summe 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter mit berücksichtigen. Und wenn man hierfür das Ergebnis minus 1 Zwölftel einsetzt, dann stimmen die Vorhersagen mit dem überein, was Physikerinnen und Physiker im Experiment messen.
Das heißt, in der Natur scheint 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter gleich minus 1 Zwölftel tatsächlich zu gelten.
Ja, zumindest in den mathematischen Modellen, die unsere Natur beschreiben sollen. Aber das finde ich trotzdem super krass.
Ja, also in der Vorbereitung zu dieser Folge ist mir auch echt mehrfach die Kinnlade runtergeklappt. Also erstmal rein inhaltlich, weil ich völlig perplex die Numberphile-Videos angeschaut habe und dachte, was tun die da? Wie kann das sein? Und als ich dann in die Kontroverse eingestiegen bin, boah, liebe Güte. Demian, dir ging das auch so, oder? Obwohl die ganze Geschichte für dich ja jetzt nicht neu war.
Also als ich dieses Thema für den Podcast vorgeschlagen habe, da dachte ich eigentlich, dass es eine entspannte Folge werden wird, weil ja, YouTube-Beef, ne? Klingt doch fun. Aber bei der Vorbereitung habe ich mich dann durch etliche Blogposts und Zeitungsartikel und Kommentarsektionen durchgearbeitet und ich habe mich dann am Ende mega mies gefühlt. Ich denke, das Problem dieser Geschichte ist nicht wirklich diese unendliche Summe oder ob sie jetzt falsch erklärt wurde, ob man etwas hätte anders präsentieren können. Das Problem ist für mich der unfaire Umgang mit den Numberphile-Leuten. Das Problem ist diese Anfälligkeit der Mathe-Community, sich einer Mob-Mentalität anzuschließen und diese Bereitschaft, sich aktiv daran zu beteiligen.
Ja, ist das die Anfälligkeit der Mathe-Community oder ist es eine Anfälligkeit oder eine Eigenschaft unserer Gesellschaft, sich gern gegen Einzelne zu verschwören und dann so ein bisschen froh zu sein, mit dem Finger auf Leute zeigen zu können und sich selbst eben so erhaben zu fühlen? Also ich weiß, hier ist der Auslöser für die ganze Kontroverse ja nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt ja wirklich Kritikpunkte an dem ersten Video, aber diese Genugtuung daran, immer nochmal draufzuhauen, die sieht man ja leider oft. Und besonders im Internet.
Wir können aus dieser Folge vielleicht für die Wissenschaftskommunikation mitnehmen. Es ist wichtig, sorgfältig und verständlich zu erklären und dabei immer die Zielgruppe im Blick zu behalten. Und es ist dazu auch noch besonders wichtig, fair und konstruktiv zu bleiben, vor allem bei Kritik, ne?
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer, dass das unser Schlusswort ist für diese Geschichte aus der Mathematik über die vielleicht größte Mathematikkontroverse, seitdem es das Internet gibt. Obwohl, da war ja auch noch diese Cleo-Geschichte aus Folge 22 vom 26. März dieses Jahres. Naja, also ihr, liebe Zuhörerinnen, könnt ja selbst entscheiden, was ihr kontroverser findet und schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare bei Spotify. Und wenn ihr uns lieber nicht öffentlich schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun an kontakt@detektor.fm. Wir freuen uns über eure Nachrichten, eure Themenvorschläge und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören und bis in 2 Wochen, wenn wir über einen Mechaniker sprechen, der in den 1940er Jahren den einzigen funktionierenden mechanischen Taschenrechner entworfen und produziert hat. Bis dahin, macht's gut! Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manor Bischoff. Die Redaktion und die Moderation habe ich übernommen, Caroline Breitschädel. In der Redaktion mitgeholfen haben Demian Nauel-Goos, Manor Bischoff und Ina Lebetjew. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Benjamin Zerdani. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.